Jetzt möchte ich gerne jetzt im Wort dienen. Können wir dann meine erste Bild zeigen? Ja. Wenn du Jesus den Lenkrad deines Lebens gibst, dann wird es ein Leben voller Abenteuer. Wenn du ihm den Lenkrad dein Leben gibst, wenn wir Gott in unserem Leben Nummer eins machen, wenn er Nummer eins ist, dann wird es abenteuerlich. Werden Sachen geschehen, werden uns Sachen passieren, die wir nie im Leben selbst ausdenken könnten. Es wird Abenteuer geben in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deinem Beruf, in deinem Arbeitsleben und auch in dein Hab und Gut. Es wird dann abenteuerlich sein, weil Gott fängt an, dein Leben zu lenken und lenkt dein Leben auch in Gebiete, die dir nie betreten gewesen wären, die nie im Sinne kämen, wenn er den Lenkrad in deinem Leben nicht hätte. Manche von uns haben sehr wenig, jetzt zum Thema Hab und Gut, ne? Manche von uns haben sehr wenig Ressourcen, sehr wenig Finanzen. Manche von uns haben sehr viel. Und Jesus mit Lenkrad in seiner Hand sagt, was wichtig ist, ist die wenig haben, nicht zu wenig haben. Und die viel haben, die sollen nicht zu viel haben. Das ist so den Weg, wo Jesus uns lenkt. Wir wollen einfach dahin, wo er uns haben möchte. Und wenn er das tut, und wenn Jesus uns lenken darf, dann kommt gigantischer Segen. Ja, kommt gigantischer Segen auf unserem Leben. So, ich freue mich jetzt dann, Julian nach vorne zu bitten, dass Julian ein bisschen von Gottes Segen auf seinem Leben dann jetzt hier weitergeben kann. Danke, Julian.
Vielen Dank, Josef. Es ist interessant, weil ich hatte das schon länger auf dem Herzen, über dieses Thema ein Zeugnis zu geben, weil es mich länger schon bewegt hat, hat auch schon mit vielen darüber gesprochen. Heute Morgen im Gottesdienst im Lobpreis kam so der Impuls, hey, heute ist es dran zu gehen. Und ich wusste noch nicht, was du predigst, Josef. Ich hatte noch nicht in die App geguckt. Als ich dann in die App geguckt habe, wusste ich, okay, das ist jetzt dran. Ihr Lieben, ihr wisst, viele von euch wissen, dass ich viel mit den Rangers unterwegs bin und viel ins Reich Gottes investiere. Und ich habe vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ich möchte 100% auf Gott setzen und sagen, ich will alles tun, was mir möglich ist, mit Gottes Hilfe, um seinen Segen zu erleben. Aber nichtsdestotrotz lebe ich ja immer noch in der Welt. Ja, ich habe studiert und habe Verkehrswirtschaftsingenieurwesen studiert. Und das Interessante ist, und das ist das, worauf ich hinaus will, Gott sieht den Invest, den wir in sein Reich tun. Und so habe ich das auch persönlich erlebt. Ich habe mich nie groß bewerben müssen. Ich habe eine Bewerbung für die Uni gemacht. Einen Monat bevor ich meine Masterarbeit abgegeben habe, kam ein lieber Freund hier aus der Gemeinde zu mir und meinte, ja, wollen wir uns nicht mehr auf einen Kaffee treffen? Und hat mich eingeladen in seine Firma. Und so hatte ich einen Monat vor Ende meiner Masterarbeit, also vor der Abgabe, hatte ich schon meinen Arbeitsvertrag unterschrieben, habe mich also auch nicht richtig bewerben müssen. Und habe dann erst einen christlichen Arbeitskollegen gehabt und dann ein halbes Jahr später sogar einen christlichen Chef. Das ist der liebe Thomas Kicierski für die, die ihn kennen. Und wisst ihr, es ist so krass, wenn wir in Gottes Reich investieren, dann kriegen wir Sachen, die so ein absolutes Privileg sind und so eine Versorgung sind. Das Finanzielle ist das eine, aber wie genial ist es, wenn du auf den Arbeitsplatz kommst und weißt, Mittwochmorgen um 7:45 triffst du dich zum Austausch und zum Gebet. Das ist für mich, von menschlicher Sicht, völlig unmöglich. Und da sehe ich einfach, dass wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, dann segnet er uns finanziell, aber er segnet uns auch darüber hinaus. Und er sieht das. Und was heißt das? Das heißt aber auch nicht, dass es immer leicht ist. Nein, das heißt es nicht. Es gibt auch Herausforderungen, auch im Arbeitsleben. Und das habe ich auch erfahren dadurch, Und hatte im Februar und März echt sehr, sehr stressige Zeiten. Aber ich wusste, dass ich dadurch, dass ich meine Entscheidung getroffen habe, in vollständiger Abhängigkeit zu Gott zu leben, und er ist die 100%-Karte, dass er mich da durchtragen wird und auch in den unbequemen Momenten begleitet. Und das habe ich dann auch finanziell erlebt, wie Gott einfach das so gesegnet hat, dass ich 100% auf seine Karte gesetzt habe und er ist voll dabei gewesen und hat uns als Familie, als Ehepaar finanziell versorgt und hat uns einfach ja so gesetzt, und wir können ein Segen sein und in sein Reich investieren. Und das ist einfach genial. Und das wollte ich euch weitergeben. Zuerst ins Reich Gottes, und er wird auch das Finanzielle, aber auch alles andere drumherum dazugeben. Danke.
Danke. Ja.
Super. Sehr, danke. Ich liebe einfach dein Zeugnis, es ist so wichtig. Ich möchte jetzt erstmal dir deine Handy zurückgeben. Ist das nicht deiner? Ist deiner. Oh. Ich habe fast dein Handy verschenkt. Ja. Die nächste Zeit, die wir jetzt zusammenbringen werden, dann von mir in unserer Message, so heute, und dann haben wir zwei Gastsprecher, und dann danach so insgesamt vier Messages werde ich ein Leben voller Segen thematisieren. Unser Umgang mit Finanzen und der Abenteuer, die man mit Gott dann machen kann. Mit Geben, Großzügigkeit und Gottes Plan für uns. Und den Titel für diese Predigtreihe habe ich von diesem Buch, Ein Leben voller Segen, gibt es auch im Kindle, aber nur auf Englisch. Okay? Ein Leben voller Segen, und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, die wir jetzt jeder Mensch im Jesushaus, der oder die gerne liest, möchten wir euch schenken. Okay? Ich meine schenken. Okay? So, wenn du keine Leseratte bist, und das sind viele von uns, dann wir haben eine Menge Bücher, aber nicht eine wird gelesen. Ich sehe, wie manche hier grinsen jetzt. Ja? Dann, ich schenke euch die Predigen, okay? Ja, dann, weil ich werde versuchen, die Quintessenz, tolles Wort, ne? Der Kernbedeutung von alle Kapitel in diesem Bücher in den Predigt zu bringen, damit du nicht lesen müsstest, okay? Aber wenn du gerne liest und gucken möchtest, wo hat der Josef das alles her, na, dann möchte ich euch ermutigen, eine zu nehmen, und ich gebe euch Erlaubnis, eins zu tun. Wenn du keiner bist, der liest, aber du kennst jemanden, der dir gerne liest und offen für Gott ist, dann darfst du eine nehmen und das dann deine Bekannte oder Freunde geben, okay? Die liegen draußen jetzt aus. Alle die Bücher, fühlt euch frei. Wenn manche von uns haben es schwer, ein Geschenk anzunehmen, und ich weiß, wie es ist, manche von uns werden sagen, Josef, ich möchte aber gegenseitig auch schenken, da gibt's die Möglichkeit, auch uns was zu schenken, da in einem Korb hinten, na, okay? Und das nehmen wir gerne in Anspruch. Und wenn du 500 Euro loswerden willst, ne, wollen wir helfen auch. Ne? Okay, ja, dann ist dann eine Möglichkeit. Aber ist es zweimal geschenkt, ist besser als einmal gekauft, oder? Ja, so, ja, okay. So, das ist das Buch, und das thematisieren wir. Und über die nächste vier Predigen von mir werden wir alle 12 Kapitel hier einfach miteinander entdecken. Okay? So. 1. Mose Kapitel, ach nee, nicht 1. Mose, 5. Mose Kapitel 15. Da steht es geschrieben. Haben wir es hier? Sehr gut. Gib ihm bereitwillig, gib Gott bereitwillig und sei nicht missmutig, wenn du ihm gibst. Denn dafür wird Jahwehs Gott, dein Gott, dich segnen. in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Ich als Hauptpastor, ist es nicht, dass ich dein Geld haben möchte. Ich möchte für dich Gottes Segen. Das ist, was ich für dich haben möchte. Und wir wollen gemeinsam entdecken, wie es ist, wenn Gott seine Hände an deine Lenkrad hat, wie er dir ein Leben voller Segen geben kann und geben möchte. Ist das okay? Vielleicht, wenn du hier neu bist zum ersten Mal, dann möchte ich dich einfach einladen, hier ganz entspannt mitzuerfahren, wie wir hier in dieser Gemeinde diesem Thema anpacken. Kein Druck, na, denk nicht, oh, das ist nur so ein Geldaufreißungsgottesdienst, ne? Das ist überhaupt nicht, dann entspanne dich. Aber wir haben gerade gesagt, als Freikirche wollen wir nicht mit Kirchensteuer unsere Finanzen so gestalten. Warum nicht dann? Wow, das entdecken wir über die nächsten 4 Wochen. Können wir beten? Vater, wir wollen jetzt für die nächste, ja, für heute und die nächste Wochen anbeten, dass du uns diese Dimension unserer Finanzen und Ressourcen uns nahelegst und uns ganz klar deinem Plan zeigst. Und auch, dass du den Abenteuer, die wir haben, wenn wir dein Segen erleben, dass das wirklich einbricht in unserem Leben hinein. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Weißt du, wir haben einen Gemeindebus und es ist keine Ahnung, wie viel 100.000 Kilometer schon gefahren. Mein Bus fällt auseinander. Und jetzt der Ranger und David Provetti ist dabei, jetzt unser neuer Gemeindebus zu organisieren. Wir haben letzte Woche ein paar Fortschritte gehabt. Zum Thema Bus. Der Schriftsteller hier, der Robert, ne? Okay, der Robert, der diesen Buch geschrieben hat, gibt ein Beispiel auch über einen Minibus. Und die hatten dann ein Auto. Und die wollten diese Auto verschenken. Die haben gespürt, diesem Auto sollen wir jemandem schenken. Und die haben dann diesem Auto jemandem geschenkt, der den Auto bräuchte. Einfach geschenkt. Wir haben das starke Empfinden, dass du diesem Auto haben solltest, sei gesegnet. Am gleichen Tag wurden sie ein Minibus selbst geschenkt. So, die schenken ihrem Auto und dann am gleichen Tag, kann sein, in gleichen Woche, musst du den Buch kaufen, um das zu prüfen. Nicht kaufen, schenken lassen. Ne? Kriegen die einen Minibus geschenkt. Wow. Dann wussten sie im Herz, den Minibus wollen wir weiterschenken. Dann haben sie gebetet und gewartet, bis jemand dann einen Minibus bräuchte, über ihren Wege kommt, dann haben sie den Minibus geschenkt. Am gleichen Tag kriegen sie wieder einen Minibus von jemandem anderes geschenkt. Das ist zwei bis dreimal passiert. Dass die dann schenken und dann denken, so zeitnah, unmittelbar zeitnah, kriegen sie das Gleiche zurückgegeben. Und dann schenken sie das weiter, weil die wussten, wir wollen das weiter schenken. Der Mensch ausgesucht und dann kommt ein Auto aus heiterem Himmel. Und ich meine das wortwörtlich. Einen Minibus geschenkt. Wahnsinn. Wer möchte sowas erleben? Ich meine, das ist nicht Ende von Geschichte. Dann kriegen sie so einen neuen Minibus, der dritte, glaube ich, geschenkt. Und dann spüren sie ein Gebet, dieser sollen wir verkaufen. Okay, ein bisschen anders. Dann haben sie, die wussten, das Auto, der Minibus ist ungefähr $25.000 wert. Aber im Gebet haben die ganz stark den Empfinden gehabt, das wollen wir aber für $12.000 verkaufen. Dann haben sie das und dann fangen sie an, einfach zu beten und zu warten. Gott wird dem jemanden bringen, der dir ein Auto für 12.000 Euro braucht. Dann sind die dann eine Wochenende, so ein, zwei Wochen später sind die an einem Wochenende unterwegs. Dann treffen sie sich mit einem Missionar und mit dem Treffen mit dem Missionar, der dann das ganze missionarische Gebiet zeigt, steigen sie in einem Autobus rein. Der Bus ist aber alt. Verrostet, keine Ahnung, kaputt. Wie unsere Gemeindebus jetzt. Fast. Und die sagen dann im Missionar, hey, wir glauben, dass du ein neuer Gemeindebus brauchst. Ne? Und dann der Missionar sagt, du hast vollkommen recht. Und ich habe eine vor ein paar Tagen gesehen. Und dann haben sie gefragt, ja, und wie viel wird es kosten? Rat mal, wie viel? Der Missionar sagt, $12.000. Dann wussten sie sofort. Und dann haben sie dann einfach dann ihm den Check gegeben, $12.000, weil die den anderen Bus für $12.000 auch verkauft haben. So, die haben von Gott empfunden, wir sollen diese für $12.000 verkaufen, haben die einen Käufer gefunden, $12.000, und dann nur ein paar Tage später, der Missionar sagt, ich brauche auch einen Bus. Wie viel? 12.000 Euro. Na, das ist eine obendrauf, oder? Das ist Abenteuer. Das ist Segen. Und solche Erlebnisse möchte Gott auch für uns. Ein Missionar hat das für 12.000 Euro bekommen. Wisst ihr, verflucht sein heißt, wenn übernatürliche Mächte gegen einem wirkt. Das ist ein Fluch. Gesegnet zu sein bedeutet, dass eine übernatürliche Kraft für dich wirkt. Für dich wirkt. So, wenn es sagt dann in Gottes Wort, er möchte uns segnen. Dann sagt er, ich möchte in einer übernatürlichen Art und Weise für dich wirken. Guck mal, in 1. Mose 28, das steht hier. Auf Jahwes Befehl wird der Segen in deine Scheunen kommen und in alle Geschäfte, die du anpackst. Wow. So wirst du in dem Land, das Jahwe dein Gott dir gibt, laute Segen haben. Jahwe wird dir dein Schatzhaus, den Himmel öffnen, um deinem Land zur rechten Zeit Regen zu geben und alle Arbeit deine Hände zu segnen. Sich übernatürlich einsetzen für dich. Du wirst vielen Völkern leihen können. Selbst aber nicht leihen müssen. Das ist eine gigantische Verheißung. Ne? So, wenn ich Jesus Nummer eins in meinem Leben habe, das ist, was es heißt, Christ zu sein. Christ zu sein, habe ich gelernt, heißt eigentlich zusammengefasst, Bananas für Jesus zu sein. Du bist verrückt nach Jesus, der ist Nummer eins in deinem Leben. Du machst ihm Nummer eins, erste Priorität. Und wenn man das macht, wollen wir ihm ehren. Wir wollen ihm groß machen. Wir wollen, dass er verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird, dass Menschen gut über ihn sprechen. Wir rücken langsam aus dem Mittelpunkt und er wird Mittelpunkt unseres Lebens. Wir wollen ihm ehren, wie Jesus in Gethsemane war dabei, sich nicht zu ehren, sondern sagte, deine Wille geschehe. Sei deine Wille jetzt hier, nicht meine Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Und sehen wir, dass im Mittelpunkt dieser Christsein ist, in erster Stelle eine Herzenshaltung. Wie ich hier in mein Herz mich fühle, denke, entscheide, wie ich handle, wie ich hier aber bin. unabhängig von Beträgen oder Art von Taten, sondern der Kern ist mein Herzenshaltung. Wenn Jesus Nummer eins ist, dann mache ich ihn meine erste Priorität. Eine Leidenschaft. Und wenn wir das tun, geschehen dann eine innere, allmähliche Veränderung in uns. Das ist, was wir meinen, wenn wir sagen, Jesus soll zuerst der Allererste in meinem Leben. Zuallererst Gott. Das ist, was es heißt, einer Christ zu sein. Zuallererst Gott. Wurde gerade hier gesagt, wenn trachte nach sein Reich und sein Gerechtigkeit. Das ist ein Beispiel von zuallererst Gott in meinem Leben. Christsein heißt, ihm Nummer eins zu machen. Er ist die erste Priorität, ihm zu ehren. So, was heißt es dann, Gott zu ehren? Weil wir haben das in der Lobpreislied gehabt, ne? Ja, wir erheben deinen Namen, wir ehren dich. Wie ehrt man denn der Nummer eins ist für uns? Und lass uns Sprüche, Kapitel 3, anschauen. Ehre Jahwe mit deinem Besitz, mit dem Besten von dem, was du erntest. Dann füllen sich deine Scheunen mit Korn und deine Fässer mit jungem Wein. Hier sehen wir, Gott ehren ist total praktisch. Mit Besitz und dem Besten, was ich ernte. So ehren wir Gott. Und wenn der Nummer eins ist in meinem Leben, wird der Sehnsucht und der Trieb, ihm zu ehren, von alleine kommen. Weil das ist, was Liebe hervorruft. Okay. Mit meinem Gut und meinem Haben, wie hier mit meinem Besitzes, mit meinem Eigentum, meiner Ernte. So welche Teil von meinem Besitz und meiner Ernte soll ich ihm mit dem ehren? Mit dem kaputten Zeugs, ne? Mit alten Klamotten, mit meine kranken Tiere. Und meine Schwester, die hat viele Hühner, ne? In Australien. Die hat so ein gigantisches Garten. Und die hat dann viele Hühner. Und hin und wieder wird eine Huhn sich opfern für Abendessen. Und wenn ich dann komme, sagt meine Schwester, wir haben der wirklich krank ist. Das haben wir haben an dich gedacht, Josef. Ist das Ehren? Einmal als Teenager am einen Nachmittag, man brauchte meine Mutter Hilfe. Wir waren 8 Kinder. Das heißt, die Wäsche aufhängen auf die Leine. Danke. Das war echt viel Arbeit, wenn du für 10 Leute gewaschen hast. Und einmal habe ich gedacht, okay, ich gehe Mama helfen. Einmal in meinem Leben. Und nachdem ich fertig war, meine Mutter sagte mir, danke, Josef, danke. Weißt du, wie ich geantwortet habe? Ich sagte zu meiner Mutter, ist okay, ich hatte sonst nichts zu tun. Ja, das war eine sogenannte Mothering Moment, eine Erziehungsfenster für meine Mutter. Die sagte, Josef, setz dich mal hin. Auch wenn das der Fall ist, das hättest du nicht sagen müssen. Okay? Oh, Mom, ich habe sonst nichts zu tun gehabt. Siehst du die Verbindung jetzt? Mit der Art und Weise, wie wir mit unserem himmlischen Vater manchmal umgehen? Och, oh, lass uns das ein bisschen vertiefen. Welche Teil gebe ich Gott? Wenn ich ihm ehre, weil ich ihm liebe, welche Teil? Der Rest meines Tages? Der Reststück meines Essens, mein... Guck mal, 2. Mose, Kapitel 13. Jede Erstgeburt soll mir geweiht werden. Alles, was das erste Mal aus deiner Mutterschoß kommt, gehört mir. Das soll bei den Israeliten für Mensch und Tier gelten. Welcher Teil? Das erste. Guck mal hier, 2. Mose 23. Die frühesten Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst einen Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Ja, das ist interessant, da kommt das Koschergesetz und das Moralische dazu. Aber mit Fokus auf dieser erste Teil, die frühesten Erstlingen, die Erstlinge, das Erstgeboren, die Erstlinge, das Erste soll das, was ich dann nutze, um Gott zu ehren und ihm zu zeigen, er ist die erste Priorität meines Lebens. Der Herzenshaltung ist das Wichtigste. Hier sieht man mit all diesen Begriffen, Erstgeborene, Erstlinge, das Herzenshaltung. Der Nummer eins ist für mich, kriegt das Erste von mir. Und das ist, was meine Mama gerne gehört hätte, oder? Wie viel von meinem Besitz, wie viel? Wie viel? Gucken wir, hier haben wir ein Beispiel von Genesis Kapitel 14, ja, von Abraham. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Melchisedek war ein Priester Gottes, der Höchsten, und segnete Abraham. Nur ein bisschen Hintergrund. Abraham war gerade im Krieg und hat viele Bräute dann mit sich gehabt und war auf dem Weg zurück zu seinem Dorf und zu seiner Sippe. Und Abraham sagte, gesegnet sei Abraham, der Höhepriest Melchisedek sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, den Höchsten, den Himmel und der Erde gehören. Und gepreisen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Und hier sehen wir, wie einem Gott die Ehre gab. Abraham gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Es ist die erste Zente. Es ist bevor der überhaupt nach Hause ankam. Die erste Zente, nicht die letzte Zente. Und hier ist der wichtige Grund. Es erfordert immer Glauben, die erste Zente zu geben. Das ist der Grund, warum so viele Christen das Segen von Geben und Zenten nicht erleben. Es bedeutet, Gott zu geben, bevor man sieht, ob man genug hat. Wenn wir den ersten Zehnten geben, ist es, als ob wir zu Gott sagen, ich erkenne dich zuerst an. Du bist Nummer eins. Du kriegst der erste Zehnte. Du stehst in meinem Leben an erster Stelle. Und ich vertraue darauf, dass du dich um die restlichen Dinge in meinem Leben kümmerst. Das ist das Herzenshaltung, der dann belebt wird, Hand und Fuß kriegt, wenn ich der erste Zehnte gebe. Deshalb ist die Abgabe des Zehnten so wichtig. Es ist eine der wichtigsten Arten und Weise, wie wir anerkennen, dass Gott an erster Stelle steht. An deinem Leben und an meinem Leben. Guck, 2. Mose 23. Die besten von deinem ersten Feldfrüchten sollst du in das Haus Jahwes bringen. Wohin mit meinen Zehnten? Wohin dann? Wohin mit das, womit ich Gott zeigen möchte, dass er Nummer eins ist in meinem Leben? Wohin mit diesem Glaubensausdruck? Purer Glaubensausdruck. Die Zehnte gehört dir, weil du Nummer eins bist. und ich vertraue an dir und nicht an meiner Kontoausdruck und nicht an alles, sondern nein, du bist Mittelpunkt meines Lebens. Dann habe ich jetzt der Erstgeborene in dem Sinn, der Erstlinge. Ich habe jetzt den ersten Zehnte, meine Gehalt, meine Ertrag. Wohin damit? Wo hier steht dann ganz klare Anweisung. Zweite Mose, die beste von deinem ersten Feldfrüchten sollst du in das Haus Jahwes, deines Gottes, bringen. Damals war das klar, die haben alle den Tempel gehabt und die geistliche Leben von Israel geführt haben, waren die Priester. Aber dann Jesus sagt, Gott wird aus uns alle Tempel machen. Und so sehen wir, dass es nicht dann der eine Tempel in Jerusalem wurde, sondern die lokale Gemeinde, wo Leib Christi zusammentrifft. Das ist der Ort, wo wir hier im Jesushaus überzeugt sind, dass wir die erste Zehnte bringen sollen. Betrachtet es der Heilige Schrift, das Haus des Herrn, es ist der richtige Ort zur Abgabe der Zehnte. Na, hier ist der Punkt. Nicht eine Fernseher-Evangelist, obwohl die wichtig sind. Bibel TV. Ich war auf einer Fundraising-Workshop mit Bibel TV. War super. Vor vielen Jahren. Wir sollen auch andere Werke und in andere Situationen auch finanziell helfen, aber das ist nicht der Ort für die Zehnte, die Erstlinge. Oder andere Missionswerke, die wichtig sind. Wir unterstützen, der Maurice und ich, andere Missionswerke, aber da kommt nicht der erste Zehnte rein. Es heißt nicht, dass man die erste Früchte geben soll, wo immer man will. Es ist ziemlich klar, nach unserem Empfinden hier, dass die lokale Gemeinde ist der Ort. Da, wo dein geistliches Zuhause ist, da bringt man die erste Zehnte. Zehnten ist Leben, nicht Gesetz. Ich hoffe, dass ich das nicht so gesetzlich jetzt dargestellt habe. Aber kann sein, dass es so als harte Gesetz dann bei euch ankam. Das möchten wir nicht. Und so erleben wir und ich persönlich und meine Familie das nicht als Gesetz, mehr als ein Prinzip, der Leben bringt. Adam und Eva, können wir die Genesis, ich glaube, 1. Mose 3, hier ist eine Haltung, so Herzenshaltungsfrage. Adam und Eva haben sich als Verwalter Gottes Schöpfung verstanden oder als Besitzer und Eigentum. Und man kriegt dann mit, dass es wohl möglich ist, dass sie ihre Verbindung mit ihrem Happengut missverstanden haben. Gott hat die dann berufen, Verwalter, Haushalter der Schöpfung zu sein. Weil wisst ihr, alles gehört Gott. Alles gehört ihm. Ob du das anerkennst oder nicht. Alles gehört ihm. Er ist Eigentümer. Und überhaupt der Gedanke, ich habe das Recht, von den Frucht zu nehmen, kommt aus mehr einer Besitzerhaltung, nicht einer Verwalterhaltung. Wir sind Verwalter und nicht Eigentümer von alles, was wir haben. Und wenn wir die erste Zehnte geben, dann zeigen wir Gott, dass wir das verinnerlicht haben. Gott, ich verstehe, das alles ist von dir. Und so gebe ich dir die erste Zehnte meine Gehalt. Zehnten zeigt Gott. Hast du mal gefragt, warum Zehnten? Habt ihr vielleicht mal gesehen, dass überall in der Bibel, dass wenn Gott prüft, und einem auf die Probe stellt, oft kommt Zehn vor. Zehnte. Weißt du, dass Zehn so... Wie viele Plagen gab es in Ägypten? Zehn. Mit anderen Worten, wie oft hat Gott den Herz Pharaos geprüft? 10 Mal. Wie viele Gebote gibt es? 10. Wie viele Arten von Gehorsam werde dann geprüft? Dann 10. Wie oft hat Gott Israel auf die Probe gestellt, als sie in der Wüste umherzogen? Wenn man die alles zusammenstellt, man sieht den 10. Wie oft hat Gott Jakobs Herz geprüft, indem er zuließ, dass sein Lohn geendet wurde, als er für Laban arbeitete? 10 Mal. Oder wie viele Tage wurde Daniel im 1. Kapitel geprüft? 10 Mal. Und im Neuen Testament sieht man ein paar weitere Beispiele. So Matthäus Kapitel 25. Wie viele Jungfrauen werden geprüft? 10. Ja? Offenbarung Kapitel 2. Steht da in der ganzen Bibel mit Prüfungen in Verbindung. 10 Prüfungen. Die 10. stellt eine Herzensprüfung dar. Die 10. Gott lässt sich selbst prüfen. Das ist enorm. Schauen wir diese Bibelstelle an. Maleachi Kapitel 3. Bringt die 10. in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüf mich doch dadurch. Meine Güte. Gott lässt sich prüfen und in Verbindung mit dem 10. Na, jetzt mit diesem Prinzip 10. Wenn wir das vertiefen, dann sehen wir Gott selbst, man könnte sagen, Gott selbst hat seinen eigen geborenen Sohn gegeben. Die Erstgeborenen hat er auch gegeben. So, Gott lebt das vor und lädt uns ein, das auch so zu leben. Nicht in einer Botschaft des Freisetzung von Segen, in dem wir leben, sondern und wenn Gott 10. kann, indem er seine Erstgeborene, Eigengeborene gab, können wir auch. Und Gott sagt, ich gehe auch vor mit euch. Und wenn ihr dann reinkommt in dieser großzügiger Haltung, des Herzenshaltung, du bist Nummer 1, du kriegst das Erste von mir. Guck mal, was der sagt. Damit Speise in meinem Haus sei und prüf mich doch dadurch, spricht den Herrn der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Manche von uns, wenn wir 10. und na, wir geben 10. und der Hauptpastor kommt durch die Reihen und ich will Hallo sagen, aber der Hauptpastor ist so abgelenkt. Der läuft mich einfach vorbei. Und ich denke, boah, der hat mich ignoriert. Hat keine Zeit für mich. Ich habe keinen Bock. Ich gebe mein 10. nicht. Der hat es nicht verdient heute. Ich bin verletzt. Bin beleidigt. Lokale Gemeinde hat mich enttäuscht. Ich verstehe das. Ich kann das durchaus verstehen. Aber dann weiß ich, dass wir, und wenn da sowas mir geschieht, und das ist mir auch geschehen. Ich meine, wir kochen alle mit Wasser. Ich musste meine 10. jahrelang an BFP abgeben, da wo ich meine Haupt habe. Und mein Bund und meine Leute haben mich hin und wieder enttäuscht. Aber ich hab gelernt, wenn ich gebe, wenn ich Gott gebe, dann gebe ich es ihm. Und das ist abgekoppelt von der Leistung meiner geistlichen Familie. Wenn Gott mir in geistliche Familie setzt, dann das ist der Ort, wo ich Gott ehre und meine 10. gebe. So wenn der Pastor 1 oder 2 oder vielleicht 20 Mal mich nicht anspricht, das ist nicht in Verbindung gebracht mit meiner Geben. Nein, wir geben zu Jesus. Man sagt, jede Cent, die ich ihm gebe, wird niemals deine Bestimmung verlassen. Ein tolles Prinzip, das ich mal von einem Amerikaner gehört habe. Na, every cent we give for God will never leave your destiny. Ever. Warum? Weil wir es ihm geben. nicht ob die Musik gut ist, nicht ob das Licht hell oder dunkel ist, aber wenn ich weiß, dass das mein geistliches Zuhause ist, da will ich, da ehre ich Gott mit meinen Erstlingen, meine Erstgeborenen, mit meiner ersten Zehnte. Kolosser 3. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von ganzem Herzen. Alles, was ihr tut, auch geben und Großzügigkeit, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ben kann nach vorne kommen. Weißt du, ich mag den Prinzip von ETÜV. Kennt ihr das? ETÜV ist so irgendwas, was wir für die Ehebeziehung und die Ehepaaren einführen. Alle paar Jahre gehst du zu einem ETÜV. Lässt dich auf die Bühne hochfahren und schau nach, wie geht meine Beziehung, bevor ich stehen bleibe, bevor was kaputt geht oder bevor was Dramatisches kaputt geht. Weil durch eine TÜV-Untersuchung sollte man eigentlich das entdecken, was vielleicht gleich kaputt geht. So, und dann machen wir ETÜV, setzen wir hin und lesen wir und lernen wir und gucken wir, wie ist die Kommunikation, wie ist unsere romantische Dynamik in unserem Leben. Und wie ein TÜV, Inspektor, wie heißt das, ein Prüfer, dann gibt es eine Liste von Sachen, die man durchgeht, was eine gesunde, tolle, gesegnete Ehe darstellt. Well, Leute, der Zehnte und ob ich meine Erstling zu Gott bringe, ist eine Art von Herzenstüff. Es ist nicht ein Gesetz. Aber dadurch wird wirklich geguckt, mache ich Gott, ist Gott wirklich Nummer eins in meinem Leben? Weil wenn Jesus Nummer eins ist, dann werden wir geben. Und dann setzt der gigantische Segen frei. Das möchte er tun. Menschen, die es zulassen, dass Jesus der Lenkrad ihrem Leben in seine Hände haben. Wir werden große Abenteuer und große Segen erleben. So, wenn du in der nächsten Woche einen Anruf kriegst, ich möchte dir einen Minibus schenken. Oder ein Krankenhaus. Oder ein Missionszentrum. Oder eine Anlage. Gott ist Abenteuer. Und ihm nachzufolgen ist abenteuerlich. Gott muss Nummer eins sein. Erstgeborene, Erstling, erste Zehnte. Wir geben zu Gott. Lass uns aufstehen. Zum Thema ETÜV. Zum Thema ETÜV. Wie ist mein Herz? 2. Chronik 16, 9. Denn die Augen Gottes des Herrn durchstreifen die ganze Erde und suchen, um die zu stärken, deren Herz ihm ganz ergeben ist. Findet er mich? Ich möchte uns alle einladen, auf diese Abenteuer zu gehen als Gemeinde. Lass uns entdecken, wie es ist, wenn wir Jesus Nummer eins machen, in allem, und wir auch seine Segen, auch in Hab und Gut, mit meinen Ressourcen und Geld erleben. Amen. Lass uns beten und dann singen wir zusammen. Jesus Christus, ohne dich sind wir verloren. Du bist unser Retter. Und wir sind unendlich dankbar, dass du uns aus der Tinte geholt hast und uns ewiges Leben schenkte. Und aufgrund dessen wollen wir dir die Ehre geben und dass du im Mittelpunkt bist. In meiner Beziehung, in meinem Beruf, in alles und auch in meine Finanzen. So hilf du uns, jeder Einzelne von uns und auch uns als Gemeinde, neu zu entdecken, was es heißt, die Erstgeborene, was es heißt, der Erstlinge, was es heißt, der Zehnte in deinem Haus zu bringen. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Danke.